Hallo und herzlich willkommen bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz-Podcast. Für alle Betroffenen mit oder ohne Handicap, die pflegen, unterstützen, forschen und möglich machen. Lasst uns miteinander alle Themen rund um die Demenz mehr in den Mittelpunkt bringen. Gemeinsam, verantwortungsvoll, aber auch voller Freude. Denn Demenz ist auch Leben, Demenz ist auch Liebe. Vom Rampenlicht der Politik ins Rampenlicht für Demenz. Eine andere Ebene der Sozialarbeit. Heute zu Gast bei uns Elisabeth Scharfenberg. Von 2005 bis 2017 als Sprecherin für Pflege und Altenpolitik der Bundesfraktion von Bündnis 90 Die Grünen für eine nachhaltige Pflegereform eingetreten, für ein Ende der unsolidarischen Trennung zwischen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung. Aber Politik ist und war nicht alles in ihrem Leben. Heute setzt sie ihr Wissen ein, um die Gesellschaft weiterhin zu verändern, aber mit anderen Mitteln und anderen Menschen in ihrem Umfeld. Warum sie glaubt, dass unsere Gesellschaft den Jugendwahn pflegt und was ihr persönlich würdevolles Altern bedeutet. Freut euch auf das Gespräch mit Elisabeth und ihre Gedanken zur Pflege und Demenz in der Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge bei Ebbe im Kopf, stürmische Zeiten, ja dein immer mehr als Demenz-Podcast. Und ich freue mich heute besonders auf einen Gast, auf die liebe Elisabeth. Hallo und herzlich willkommen, Elisabeth.
Hallo, ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Schönen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich roll dir mal den Ball rüber. Erzähl doch mal, wer bist du? Was treibt dich an und wovor hast du vielleicht Angst?
Puh, das sind ja schon mal gleich ziemlich viele existenzielle Fragen. Also, wer bin ich? Mein Name ist Elisabeth Scharfenberg. Ich bin eine Frau, die 61 Jahre alt ist. Ich lebe in Oberfranken, das ist die nördlichste Ecke von Bayern. Total auf dem Land, auf dem alten Bauernhof, mitten Wald, Wiesen. Wenn ich aus dem Küchenfenster gucke, kann ich dem Rehbock guten Tag sagen. Ich liebe das Landleben, aber ich liebe auch die Gegensätze. Mhm. Ich habe lange in Berlin gelebt. Ich habe in Berlin studiert. Ich war Bundestagsabgeordnete, dementsprechend im Bundestag in Berlin unterwegs. Allerdings diese Phase in meinem Leben habe ich abgeschlossen. Ich war von 2005 bis 2017 Abgeordnete und auch da habe ich die kompletten Gegensätze erlebt. Landleben, Stadtleben, ganz normale Lebensumstände, mhm. Berliner Politik, Pflegepolitik in Ausschüssen, in Anträgen, Pflege im Grunde genommen im realen Leben, was passiert in den Einrichtungen. Also ich bin immer so ein bisschen in den Gegensätzen unterwegs. Ja, ich bin Mutter von 4 Töchtern, mhm. die alle schon erwachsen sind, wovon 2 selbst schon wieder Töchter haben. Wir sind so ein bisschen eine Frauenfamilie und das liebe ich sehr. Und bin sehr, sehr stolz, dass meine Frauen, meine Töchter da auch mit beiden Beinen fest und selbstbewusst im Leben stehen und ihr Ding machen. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden und habe so das Gefühl, da hoffentlich einiges richtig gemacht zu haben. Ich kriege zumindest nicht die Rückmeldung, dass grobe Erziehungsfehler stattgefunden haben. Ja, also so einfach mal einen Überblick zu kriegen, wovor ich Angst habe, hast du noch gefragt.
Ja, genau.
Also ich glaube, ich habe am Ende des Tages vor vielen ähnlichen Dingen Angst, wie viele andere Menschen auch, dass unser Frieden, unsere Freiheit bedroht sein könnten. Das ist eine Angst, die im Moment sich so von hinten durch die kalte Küche immer mehr bei mir einschleicht. Mhm. Das war eine Angst oder eine Vorstellung, die mir so fern war wie der Mond, weil ich mir das gar nicht vorstellen könnte, dass unser Frieden, unsere Freiheit, unsere Meinungsfreiheit, unser freies Leben, unsere Demokratie in irgendeiner Form bedroht sein könnte. Und im Moment erlebe ich aber, gerade so im politischen Raum, dass da so die Fundamente irgendwie so ein bisschen brüchig werden. Mhm. Und das macht mir Angst. Also das ist jetzt mal so die gesellschaftliche Ebene. Und dann ist natürlich so das persönliche Ding. Läuft in der Familie alles gut? Bleiben alle gesund? Passieren keine Unfälle? Das ist aber, glaube ich, das, was wirklich auch so jeden umtreibt, so das persönliche Umfeld und was man da gerne sichern möchte und aber in weiten Teilen überhaupt keinen Einfluss drauf hat. Also man ist, glaube ich, als Mensch mit seinem Schicksal und mit all dem, was passiert, auch schon so, ja, ein kleines Papierfaltbötchen im großen Ozean des Lebens. Mhm.
Elisabeth, danke schon mal für diese ja wunderbaren einladenden oder einführenden Worte. Du sprachst von Gegensätze, von Berliner Politik und von Rampenlicht und die Ängste. Bist du nicht noch immer ein bisschen im Rampenlicht? Was treibt dich denn voran? Ich schmeiß dir 2, 3 Wörter mal rein, die ja das Altern, Altern in Würde und Pflege. Da hast du jetzt so ein bisschen deine Base gefunden, oder?
Ja, da habe ich schon lange meine Base gefunden. Mhm. Also ich bin von Haus aus beruflich Sozialarbeiterin und habe vor vielen Jahren in Berlin studiert und habe dann auch viele Jahre in dem Beruf gearbeitet und habe da immer wieder mal die Perspektive gewechselt und in dem Bereich auch einfach schon viel mit dem Thema Alter und Pflege zu tun gehabt. Und ja, ich gehöre zur Babyboomer Generation. Das heißt, von meiner Alterskohorte gibt es einfach ganz, ganz viele. Ja, ich bin Jahrgang 63, wir haben jetzt 2024. In diesem Jahr wird im Grunde genommen der Peak der Babyboomer 60, also Jahrgang 64 war ja der jahrgangsstärkste oder der kinderreichste Jahrgang. Das heißt, das Thema begleitet mich gedanklich einfach schon sehr lange und ich habe mich da auch immer damit auseinandergesetzt. Und habe das dann berufspolitisch im Bundestag auch gemacht. Ich bin, wie gesagt, 2005 in den Bundestag gewählt worden für die Bayerischen Grünen. Mhm. Und am Anfang von der Legislatur, da findet sich eine neue Fraktion zusammen. Da wird diskutiert, wie stellen wir uns auf? Wer übernimmt welchen Sprecherinnen, Sprecherposten? Wer hat welches Fachgebiet? Naja, und da gibt's natürlich so die Highlights, die gern genommen werden, wo auch richtig Reputation drin sind. Wirtschaft, Finanzen, Soziales, Arbeit, Rente, Frauen. Ja, also da gibt's so ein paar Sachen, mit denen du auch immer ein Thema hast. Und dann gibt's auch das Thema Pflege. Mhm. Und da hat irgendwie niemand hier geschrien. Und mir war das Thema aber durch meine berufliche Arbeit so nah. Und dann habe ich gesagt, also ich würde mich dafür interessieren. Und dann war irgendwie ein Aufatmen, ah gut, Elisabeth, mach du das mal. Und ich habe das 12 Jahre gemacht, habe aber auch in dieser Zeit erleben müssen, dass das Thema Pflege in der Bundespolitik immer wieder am Katzentisch sitzt. Immer wieder. Und das ist kein Thema, mit dem du die Massen bewegst, mit dem du schöne Bilder erzeugen kannst. Gut, du kannst tolle Fotos machen mit glücklichen Rentnerinnen und Rentner, die, so wie du jetzt hier, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber das ist die Zeitung, die man in den Apotheken bekommt.
Gibt's mehrere.
Aber in allen ist das okay. Gleiche. Dass du wahnsinnig gepflegte Rentnerinnen, Rentner, die strahlen, die bei beim Walken sind, die in der Sauna sitzen, die Langlauf machen und so weiter. Aber das ist ja nicht das Thema Pflege. Genau. Das Thema Pflege ist ein anderes. Das Thema Pflege ist Bedürftigkeit. Das Thema Pflege ist Versorgung. Das Thema Pflege ist mit viel Angst besetzt. Das ist die Angst davor, nicht mehr Herr meiner eigenen Sinne zu sein. Ja, da sind wir ja bei deinem Thema am Ende, dass man nicht mehr für sich selbst entscheiden kann, dass man vielleicht unwürdig versorgt wird und dass man seinen Angehörigen zur Last fällt, dass man vielleicht keine Angehörigen hat, die für einen sorgen. Das ist ja Pflege. Ja?
Du hast gerade von Kommunikation gesprochen in Blättern, die in der Apotheke rumliegen, wo alles clean ist, wo es alles nur nach vorne schreit und sagt, hey, die Welt ist wundervoll. Jetzt hast du gesagt, du bist Sozialarbeiterin. Jetzt muss ich das mal hinterfragen. Für mich Arbeiter, Arbeiterinnen, die machen sich schmutzig. Die gehen ans Eingemachte. Was assoziierst du mit Sozialarbeiterin? Und was ist so deins da, wo du sagst, Mensch, da springe ich als Sozialarbeiterin heute auch noch in meiner, jetzt baue ich dir eine kleine Brücke, Stiftung in den Dreck und krempel die Ärmel nach oben.
Ja, in dem Zeitraum, in dem ich soziale Arbeit studiert habe, da wurde das ja auch immer so ein bisschen belächelt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heute ist. Also da habe ich oft gehört, na, du studierst das, was man doch sowieso drauf hat. Ja, was doch jeder, was der normale Menschenverstand.
Also abwerten schon dann eigentlich.
Ja, ja, klar. Also okay. Das sind die, die im Grunde genommen das studieren müssen, was andere sowieso wissen und B, sich einen lauen Lenz machen. Ich persönlich, ich bin also wirklich eine Vollblut-Sozialarbeiterin, weil ich diesen Beruf absolut liebe. Und ich finde, es ist auch ein Berufsfeld, was das breiteste aller Berufsfelder darstellt. Wenn du Sozialarbeit machst, dann kannst du von der Wiege bis zur Bahre, du kannst mit allen Altersgruppen, mit allen Kohorten dieser Gesellschaft arbeiten. Und du kannst freiberuflich arbeiten, du kannst im Amt arbeiten, du kannst beim sozialen Träger arbeiten. Du hast so ultra viele Möglichkeiten. Und das finde ich ganz spannend. Bei der Sozialarbeit macht man sich dreckig, ja, im übertragenen Sinne.
Genau.
Aber vielleicht auch manchmal nicht im übertragenen Sinne, manchmal auch wirklich. Du begegnest dem Leben sehr, sehr intensiv in allen Facetten. Das musst du handeln, das musst du aushalten, das musst du auch wollen und da musst du, aber das musst du auch hinter dir lassen können. Das heißt, wenn du wirklich Dinge erlebst, die jetzt nicht so schön sind oder wo du dich auch mal vorekelst, wenn du eine Klientin beispielsweise hast, ich erinnere mich, ich habe viele Jahre Berufsbetreuung gemacht und hatte eine Klientin, die einfach ein Messi war, ja, und die sich so zugemüllt hat in der Wohnung und wo es meine Aufgabe war, einfach alle 6 Monate da mal den Entrümpler kommen zu lassen. Und da hast du dich dann im wahrsten Sinne des Wortes dreckig gemacht, weil wo du irgendwie was angehoben hast, krabbelte dir etwas entgegen. Und das war am helllichten Tag. Ja, also ich habe dann immer gedacht, was ist hier nachts los? Ja? Und ja, du wirst ja nicht gezwungen, das zu machen. Ja, und trotzdem ist es gut, dass es Menschen gibt, die das machen. Du kannst aber auch als Sozialarbeiterin im Amt sitzen und Akten walzen. Auch das ist möglich. Also wie gesagt, ich finde es einen tollen Beruf und ich mag ihn gerne und ich schöpfe auch heute noch aus meinen, ich nehme jetzt deinen Ball auf, aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, denn ich bin jetzt auf einer anderen Ebene der Sozialarbeit unterwegs. Ich habe die große Freude, dass ich seit 4 Jahren eine Stiftung leiten darf. Die durfte ich auch schon mit aufbauen. Das ist die Corian-Stiftung für Pflege und würdevolles Altern. Da geht es darum, der Stiftungsgeber ist Corian Deutschland. Das ist einer der größten privaten deutschen Pflegeheimbetreiber. Und der hat vor 4,5 Jahren gesagt, wir würden gerne eine Stiftung ins Leben rufen. Kannst du dir vorstellen, das zu organisieren und danach auch zu leiten? Da habe ich gern zugesagt, weil es einfach ein tolles Arbeitsfeld ist. Und da liegt unser Fokus auf dem Wohlergehen der Menschen, die in der Pflege arbeiten. Und das ist ja auch wieder so ein Stück Sozialarbeit. Ja, also das ist im Grunde genommen spüren, was wird gebraucht. Und Sozialarbeit, so wie ich sie verstanden habe, ist ja auch immer im Grunde genommen Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, Wege aufzeigen, wie kann ich mein eigenes Leben besser gestalten.
Das ist aber ja schon der Best Case, oder?
Das ist der Best Case.
Zur Selbsthilfe.
Genau.
Elisabeth, wenn du sagst, du bist jetzt in der Stiftung, ihr schiebt Sachen an und du hast eine andere Ebene der Sozialarbeit. Und wir haben gerade drüber gesprochen, dass Sozialarbeit kann ja jeder. So, was wünschst du dir am meisten momentan so von der Gesellschaft, weg von der Politik, im Umgang so mit den Themen wie Ageism, Altersarmut und tatsächlich mal, hey, würdevolles Altern. Wo können wir ansetzen, dass wir sensibilisieren? Hast du deine Sicht auf die Dinge, die du mal mit uns teilen magst?
Ja, also eine Gesellschaft umzukrempeln oder ein gesellschaftliches Umdenken anzustoßen, das ist gar nicht so einfach. Und da spielen so viele Dinge eine Rolle. Also unsere Gesellschaft pflegt einen gewissen Jugendwahnsinn. Ja, ich sage, unsere Gesellschaft ist jugendwahnsinnig und rennt da auch so der Blasmusi hinterher und lässt sich natürlich auch von außen, insbesondere Frauen, ja, lassen sich von außen da Schönheitsideale aufdrücken und verpassen dabei ihr Leben, ihr Wohlgefühl, ihr Wohlbefinden. Und es heißt ja auch immer so schön, Frauen werden alt, Männer werden interessant, ja, mit den Falten und so. Und ich glaube, da lassen wir uns viel zu viel von den Medien beeinflussen und können es trotzdem nicht abschalten. Also frag mal in deinem Bekanntenkreis rum, wie viele da innerhalb der letzten Wochen Germany's Next Topmodel verfolgt haben. und das auch bewertet haben, mit welchen Augen die jungen Frauen angeguckt waren. Und bei dieser Staffel, also ich hab's gar nicht gesehen, aber ich habe mitbekommen, dass bei dieser Staffel ja auch junge Männer dabei waren, die dann im Grunde genommen genauso angeguckt wurden. Und also wie Bewertung abläuft, wie unser innerer Scanner abläuft, wie wir Menschen treffen, die wir vielleicht schon lange nicht gesehen haben. Und dann sind da 3, 4, 5 Falten mehr und dann geht dir der Gedanke durch den Kopf, die ist aber alt geworden. Mhm. Und nicht, was haben diese Falten ihr an Lebenserfahrung jetzt gebracht? Ja. Und ich glaube, das Thema Alter ist leider so im Grunde genommen die Vorstufe zum Thema Angst vor der Pflege. Und wenn du das weiter denkst, dann ist ja am Ende des Tages steht ja das eigene Sterben und der Tod. Und ich glaube, dass da von hinten im Grunde genommen die Angst angekrochen kommt. Ja, also dass das Alter ja im Grunde genommen erstmal, ja, wir werden älter, ich bin jetzt auch 61. Ich muss dir sagen, ich fühle mich nicht wie 61. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich schon 61 bin. Und trotzdem bin ich's. Ja.
Aber hast du, ich nehme das mal eben kurz auf, bei mir ist es so, warum mache ich den Podcast und viele Aktivitäten? Ich habe Angst vorm Tod.
Ja.
Und vielmehr habe ich noch Angst vorm Altern in Deutschland. So, warum? Meine Mutter ist elendig im Heim verreckt, würde ich es jetzt mal nennen. Ich habe da ganz viele Berührungspunkte und ich möchte tatsächlich was bewegen. Ich hatte mal mit jemandem gesprochen, der auch Sterbe oder die Sterbebegleitung gemacht hat. Und das ist ja echt so ein Rand- und Tabuthema. Warum reden wir denn nicht schon in der Schule darum oder darüber? Weil wir können es ja nicht aufhalten. Warum schieben wir das Thema so weg? Hast du da einen besonderen Blick drauf aus deiner Erfahrung?
Ja, ich glaube, es ist wirklich die Angst, sich damit auseinanderzusetzen, weil es kein Thema ist, was wir von uns selbst abtrennen können. Wir stecken immer mittendrin. Ja, du kannst nicht irgendwie das Thema Tod, Sterben objektiv behandeln. Das kannst du natürlich machen, indem du Phasen des Sterbens runterbetest. Aber am Ende des Tages sprichst du ja immer von dir. Ja, also das ist nichts, was du im Grunde genommen von dir abtrennen kannst. Und solche sozial-emotionalen Themen, die werden ja auch schick rausgehalten bei uns aus der Schule.
Total, ja.
Ja, und auch das Thema Gesundheit, dass es ein Schulfach Gesundheit gibt oder so, das haut ja auch nicht hin. Mhm. Und da weigert sich eine Gesellschaft kollektiv hinzugucken. Mhm. Und die Politik macht's munter mit. Und dadurch, dass die Gesellschaft wegguckt, habe ich so den Eindruck, hat die Politik auch so, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, auch so ein bisschen leichtes Spiel, das Thema unter den Teppich zu kehren. Und gerade bei uns heute früh in der Zeitung, großer Bericht, wie können Städte demenzfähig werden? Es wird jetzt ein paar Tagen findet der Städtetag, der Bayerische Städtetag in Kempten statt. Mhm. Und diesmal ist das Thema demenzfeste Kommune. Ich habe dann irgendwie, mein Mann hat mir den Artikel vorgelesen und ich habe, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ja, die sprechen jetzt über barrierefreien Wohnraum, der gebraucht wird. Die sprechen jetzt über, wie können wir eine Demenzversorgung organisieren und so weiter. Und ich denke, wo wart ihr die letzten 60 Jahre? Ja, also das kann doch nicht wahr sein. Wir sprechen, ja, also die Babyboomer, die jetzt langsam in Rente gehen, die sind Anfang der 60er Jahre geboren, da wusste man schon, ja. Und ich weiß heute, dass meine 1-jährige Enkelin oder meine 4-jährige oder 7-jährige, dass da gar nicht genug Kinder da sind, die mich mal irgendwann später im Pflegeheim versorgen können. Das ist eine simple Rechenaufgabe. Da brauche ich das kleine 1x1 dafür, ja.
Elisabeth, wenn wir beim kleinen 1x1 sind, dann gehe ich mal in die höhere Mathematik. Wenn wir über Träger, über Unternehmen sprechen, die vielleicht auch Stiftungen gründen, ist das für mich immer so ein Blockbuster in die Hölle, weil ich das Bild habe, dass alle Träger, 90%, die schere ich jetzt einfach mal über einen Kamm und treffe, Annahmen, Profitgier im Fokus haben, dass die Menschen, die da arbeiten, ausgebeutet werden und dass es nie um die zu Pflegenden geht. Was macht ihr anders?
Also ich würde da mal brachial dagegen gehen.
Super, das freut mich.
Weil ich denke, das wird den Menschen, die jeden früh aufstehen, oder nachmittags aufstehen, weil sie in die Nachtschicht gehen. Mhm. Und in tausenden Einrichtungen oder ambulanten Diensten pflegen nicht gerecht. Mhm. Weil ich finde, damit wird ein ganzer Berufsstand kriminalisiert. Und es wird auch, ein ganzer Wirtschaftszweig wird im Grunde genommen in eine reine Profitgier reingeredet. Und das finde ich, ist viel zu kurz gesprungen. Natürlich wird mit Pflegegeld verdient. Das finde ich auch in Ordnung. Mhm. Es ist ein Dienst, der geleistet wird. Pflegekräfte sollen gut bezahlt werden. Jeder schreit danach. Die brauchen mehr Geld. Die müssen besser bezahlt werden. Und am Ende des Tages steigen aber auch die Kosten, die gezahlt werden müssen für eine Pflegeeinrichtung. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich glaube, da müssen wir uns am Ende des Tages auch ehrlich machen. Was wollen wir wirklich? Wollen wir eine menschenwürdige Pflege? Die muss auch bezahlt werden, dann muss auch eine Gesellschaft in die Tasche greifen, ja, und dann muss auch Geld hingelegt werden, wie jetzt unterschiedliche Träger damit umgehen. Ja, ich finde es immer so spannend, weil wir haben in Deutschland haben wir ein ganzes Portfolio an Trägern, ja, an Anbietern. Da gibt es die Privaten, da gibt es die Kirchlichen, die Freigemeinnützigen, da gibt es Sozialträger und whatever. Alle machen Pflege. Und alle kochen nur mit Wasser, ja. Und am Ende des Tages wollen alle Geld verdienen, ja. Und ich finde es immer spannend, dass gerade so die Kirchlichen, die halten da mal gern die Füße still, wenn es drum geht. Mhm, ja, die führen auch knallharte Entgeltverhandlungen. Ja, da arbeitet keiner für Gottes Lohn. Ja, es ist richtig, man muss diskutieren, gehört ein Pflegeunternehmen an die Börse oder nicht? Oder sind die Zeiten vielleicht vorbei, wo man mit einem Pflegeunternehmen an die Börse gegangen ist und vielleicht muss man Dinge einfach nochmal neu bewerten? Das kann man diskutieren, ja, ob das richtig oder falsch ist. Da bin ich absolut offen auch dafür. Aber ich halte es für einen Fehler, da zu generalisieren, und ich halte es auch für einen Fehler, die Leute abzustempeln, die bei privaten Trägern arbeiten. Jeder, der in der Pflege arbeitet, der hat heute die freie Wahl, sich seinen Arbeitsplatz auszusuchen.
Freie Wahl des Arbeitsplatzes. Ich muss noch schmunzeln. Was ist, wenn du an dein Unternehmen und deine Stiftung denkst? Dann springt dir wahrscheinlich das Herz vor Freude. Was macht euch anders? Warum seid ihr besonders?
Ich denke, es steht und fällt immer mit der Führung, egal wo du bist. Was ich da erlebe, das finde ich einfach sehr, sehr spannend, wie so ein großer Konzern beispielsweise geführt wird, was da auch für eine Organisation dahinter steckt. Das ist was ganz anderes, als wenn so ein Familienunternehmen 2, 3 Häuser hat oder auch nur eins. Du kannst natürlich auch, wenn du im großen Stil arbeitest, ganz andere Einsparungen machen, beispielsweise beim Einkauf. Wenn zentraler Einkauf da ist, kannst du natürlich, wenn da für 200 Häuser eingekauft wird, ganz andere Preisspannen raushandeln, als wenn du für ein Haus irgendwas einkaufst und so. Also sowas finde ich sehr spannend, und die persönlichen Beziehungen, die ich da aufgebaut habe, ja, also, das finde ich einfach sehr spannend. Ich kann da wirklich nur für diesen Träger sprechen, weil ich da die persönlichen Beziehungen einfach habe. Und was mich halt überzeugt ist, herzugehen und zu sagen, wir möchten gerne diese Stiftung eben machen. Und es ist eine gemeinnützige Stiftung. Das bedeutet immer, wir sind keine Firmenabteilung. Mhm. Das heißt, wir arbeiten im Grunde genommen für die gesamte Branche. Und all die Workshops und das, was wir anbieten, kann jeder Träger abrufen. Und es wird auch lustig gemacht. Also 50% der Workshops, die wir machen, werden von anderen Trägern abgerufen. Sei es Diakonie, sei es AWO, sei es andere private, Arbeiter-Samariter, alles dabei. Mhm. Ja. Und das ist was mir einfach eine große Freude macht. Weil ich denke, am Ende des Tages muss die Branche auch begreifen, dass man einen gewissen Schulterschluss machen muss. Ja,
das Miteinander im Fokus,
ja,
oder?
Mhm. Genau. Man ist natürlich auch Konkurrenz. Man konkurriert aber nicht mehr um die Pflegebedürftigen. Die sind da. Man konkurriert um die Arbeitskräfte. Da ist es an jedem im Grunde genommen zu zeigen, dass er es drauf hat. Sonst laufen die Leute weg. Ja, das ist auch, da sind wir wieder beim kleinen Einmaleins. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn es läuft, bleiben die Arbeitskräfte da. Das ist ein ganz krasser Indikator. Und wenn es nicht läuft, dann gehen sie und gehen 500 Meter weiter zum anderen Anbieter. Mhm. Der empfängt die und zahlt denen auch noch eine Prämie. Also da sind, denke ich, die Anbieter mittlerweile sehr unter Druck geraten. Man kann sich eigentlich gar nichts erlauben, weil die Konkurrenz da auch nicht schläft und unterwegs ist. Ja, es ist eine ganz schwierige Situation. Ich meine, mittlerweile ist es ja so weit, dass die Unternehmen sich bei den Arbeitskräften bewerben und nicht umgekehrt. Ja, also weil einfach so eine Knappheit da ist. Und ich habe ein ganz schönes Beispiel bei mir im Landkreis. Da hat jetzt also mein Konzern oder Korian oder viele andere haben da nichts mit zu tun. Das ist eine ganz örtliche Geschichte hier. Hier haben sich 14 Träger und Organisationen zum Verein zusammengeschlossen aus der Pflegebranche. Der Verein heißt Zukunft Pflege Hofer Land. Und die wollen sich einfach gemeinsam organisieren im Bereich, wie können wir uns organisatorisch aufstellen, wie können wir Pflegekräfte gemeinsam aus dem Ausland holen, wie können wir einen Springerpool machen, wie können wir eine ordentliche Integration machen. Und die haben einfach für sich klar erkannt, jeder hat die gleichen Probleme. Und wir kriegen sie nur gelöst, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Und das finde ich ganz groß, ja, weil das so ungewöhnlich ist für den Bereich Pflege.
Elisabeth, wenn du sagst ungewöhnlich und wir jetzt nochmal zu eurer Stiftung springen, hast du Momente, die du mit uns teilen magst, wo du sagst, Mensch, das macht mich besonders glücklich an diesem Job, an der Tätigkeit, die ich machen darf und kann? Und gibt es auch mal Augenblicke, wo du den Stuhl aus dem Fenster schmeißen magst, gerade in Bezug zur Pflege, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne anders anpacken. Nicht so politisch vielleicht, sondern einfach echt gerade raus. Erzähl mal, gibt es da so Momente, positive als auch ja, emotional negative?
Also positiv ist auf jeden Fall, dass ich hier in der Stiftung die Möglichkeit habe, meine ganze Kreativität einzusetzen. Also ich bin so ein Mensch, ich stehe jeden Tag auf und habe eine neue Idee im Kopf. Und damit fordere ich mein Umfeld familiär wie beruflich eigentlich täglich heraus. Mhm. In der Stiftung habe ich die Möglichkeit, Ideen ja zu Projekten werden zu lassen. Und das ist ganz, ganz wunderbar, weil ich da auch die Möglichkeit hatte und habe, ein ganz wundervolles Team um mich herum zu haben. Also Stiftung, das hört sich immer so riesig an und dann steht noch Korian davor und dann denkt man an eine Villa irgendwo im Münchner Grünen. Und nein, das sind wir nicht. Wir sind ultra klein. Die Stiftung sind meine Kollegin Viola Baumgärtner und ich. Ja, wir managen im Grunde genommen alles und haben noch 4 Frauen, die als Freelancerinnen für uns arbeiten. Das wird einmal PR und Marketing gemacht, dann einmal Social Media und einmal Grafik. Das sind auch ganz tolle kreative Frauen. Und in diesem kleinen Frauenteam sind wir so agil und können so viel auf die Beine stellen. Und das macht mich jeden Tag glücklich. Mhm. Weil ich habe ja vorhin von diesen Gegensätzen gesprochen. Als ich noch im Bundestag war, da bin ich jeden Tag aufgestanden und es wurde irgendein Antrag formuliert, ein Papier geschrieben. Ich war in der Zeit, als die Grünen in der Opposition waren im Bundestag. Das heißt, so grob gesagt, Antrag schreiben, Mülleimer. Antrag schreiben, Mülleimer. Okay. Antrag, so. Ja, und jetzt ist es so, Idee haben, umsetzen. Idee haben, umsetzen. Und das ist einfach so schön. Es wird natürlich, es wird nicht alles, aber es wird viel. Und das macht mich richtig glücklich und zufrieden. Und da sehe ich auch einen ganz, ganz großen Wert in dieser Arbeit. Mhm. Natürlich gibt es Momente, wo ich super genervt bin, wo wir gedacht haben, da sind wir soweit. Und dann kommen aber Bedenken aus dem Stiftungsrat oder es springt uns jemand kurzfristig ab. Und so der tägliche Kleinscheiß irgendwie. Mhm. Aber wenn ich das gegeneinander auf eine Waage lege, dann sind die positiven, glücklichen Momente und die Dinge, die mich zufrieden machen, wiegen so viel schwerer. Und da gehe ich auch so ganz bewusst dran, dass ich wirklich sage, ich bin so glücklich mit meiner Arbeit und mich macht das so zufrieden und was wir auch an Feedback bekommen und so. Also das ist einfach so eine schöne Situation und ich muss dir auch sagen, ich glaube, wir sagen auch alle viel zu wenig, wenn Dinge gut laufen. Oder wenn wir auch privat glücklich sind, wenn es uns gut geht. Es wird immer formuliert, wenn was nicht läuft, ja. Dann wird es rausgehauen und dann kreist man da drum. Und ich bin wirklich in letzter Zeit also verstärkt auch dazu übergegangen, dass ich bewusst auch so zu meinem Mann sage: Mensch, Uli, was geht's uns gut? Ja, wir können, sind so zufrieden, wir haben ein tolles Umfeld, die Gesundheit, alles gut. Also wir versuchen das wirklich bewusst zu würdigen und auch da den Moment zu genießen. Ich glaube, vielleicht ist es auch eine, um den Bogen zu schließen, eine Alterssache. Ja, dass du, wenn du jetzt, wie gesagt, ich bin 61, mein Mann wird jetzt 62 in ein paar Wochen, wenn du einfach auch wahrnimmst, ja, im Grunde genommen hast du mehr Jahre hinter dir als vor dir. Du siehst, das erste Enkelkind kommt schon in die zweite Klasse. Ja, es ist, du siehst ja an den Kindern erstmal, wie die Zeit vergeht.
Ja.
Und du siehst es noch doller an den Enkelkindern. Ja, und vielleicht ist es eine Alterssache bei mir persönlich, dass ich so gute Momente bewusster wahrnehme und auch Freundinnen und Freunde darauf aufmerksam mache. Ja, also wir waren jetzt am Sonntag, haben wir mit ein paar Freunden eine tolle Wanderung durchs Fichtelgebirge gemacht und haben danach noch zusammengesessen, Kaffee und Kuchen und gegrillt. Und da kommt es einfach oft vor, dass ich dann wirklich so unvermittelt sage, mitten in die Unterhaltung rein, sag mal, Leute, merkt ihr eigentlich, wie gut es uns geht? Ja. Was Wunderbar. Für einen tollen Tag wir heute hatten. Und dann, ja, stimmt. Und das tut mir dann aber auch gut, mir das so bewusst zu machen. Mhm. In Zeiten, wo Dinge unsicherer werden, wie vorhin schon angesprochen, genau.
Ich nehme das mal auf und sage, Mensch, Elisabeth, was war das schön? Und es hat gut getan, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir hätten noch viel, viel mehr sprechen können und weitermachen. Ich würde dich bitten, in einem oder in zwei Sätzen verpackt nochmal für dich ein kleines Statement zu machen. Was bedeutet für dich würdevolles Altern?
Für mich bedeutet würdevolles Altern, angenommen zu werden, mir einer guten Versorgung sicher sein zu können, wo Pflege im Grunde genommen so abläuft, wie man es braucht und nicht, wie es der Geldbeutel hergibt. Einfach sicher sein zu können, dass ich bis zum letzten Atemzug als der Mensch, der ich bin, wahrgenommen werde und nicht als ein Körper, der gepflegt werden muss.
Vielen Dank für deine Worte, für unser Gespräch. Ich sage Dankeschön an der Stelle, wünsche dir einen wunderbaren Tag und freue mich auf hoffentlich noch viele weitere Gespräche und möglicherweise auch Projekte. Danke, Elisabeth.
Sehr gerne, es war sehr schön bei dir. Alles Gute dir.
Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's auch gut gefallen. Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung loswerden möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auch über Kontaktaufnahme, wenn ihr Menschen kennt, die ihr sehr gerne einmal in unserem Podcast hören möchtet. Schaut auch in unsere Shownotes, da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz Podcast. Let's talk about Demenz.